Predige heute Morgen hier über Römer Kapitel 8, Vers 28 bis 32. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seiner zuvor getroffenen Entscheidung berufen sind. Denn die er zum Voraus ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, gleichgestaltet zu sein dem Bild seines Sohnes, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gesprochen, die er aber gerecht gesprochen hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit geschenkt. Was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Er, der seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ich nehme an, Sie kennen die Redensart, Ende gut, alles gut. Könnte man so über das Leben von jedem Christen setzen, nach dem Motto, er kommt ja in der Herrlichkeit an. Aber hier steht ja, dass nicht nur das Ende gut ist, sondern auch zwischendrin die Dinge gut sind. Da heißt es, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Da heißt nicht, dass alle Dinge gut sind, aber zum Guten mitwirken. Denn es gibt ja nicht nur gute Dinge, sondern auch schwierige Dinge. Ja, überlegen wir, was könnte gut bedeuten? Es wäre interessant, jetzt ins Gespräch zu kommen. Ich denke, für einen Christen bedeutet gut das, was ihn auf dem Weg Gottes weiterbringt, was seinen Charakter positiv formt, seine Einsatzmöglichkeiten vergrößert, ihn segnet und auch zum Segen setzt. Also was ihn auf diesem Weg Gottes weiterbringt, würde ich als gut bezeichnen. Ja, da gibt es natürlich gute Dinge und gibt schwierige Dinge. Gute Dinge könnte sein die richtige Berufswahl, die richtige Partnerwahl, dass der eigene Charakter sich positiv entfaltet, dass Gott einem zur richtigen Zeit die richtigen Leute in den Weg schickt, mit denen man dann irgendwo weiterkommt oder die gute Impulse geben. Es waren jetzt nur mal so 3-4 Dinge angetippt. Schwierige Dinge, die einem weiterbringen. Wenn man zum Beispiel einen Weg, den man eingeschlagen hat, zurückgehen muss, weil er falsch war. Oder ja, wenn man sich bei irgendjemand entschuldigen muss. Oder wenn wir irgendetwas vergessen haben, was wir auch nicht wieder ordnen können. Schwierige Dinge. Aber in dem Psalm 119 heißt es mal, Vers 67, ehe ich gebeugt ward, irrte ich, nun aber halte ich dein Gebot. Ja, ich würde den Text trotzdem ausmachen. Ja, ehe ich gebeugt ward, irrte ich, nun aber halte ich dein Gebot. Das heißt, auch durch Fehler kann ich lernen, Gott ernst zu nehmen. Ja, das wäre eine kleine Hausaufgabe für Sie, falls Sie die Möglichkeit haben, eine stille Zeit zu haben jeden Tag, dass Sie einmal überlegen, was ist in meinem Leben Gutes geschehen? Wir kennen diesen Psalm 103, die meisten kennen ihn Anfang sogar auswendig, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und dann geht's weiter, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, das ist eine Herausforderung, also auch für die persönliche stille Zeit, mal zu überlegen, wo haben sich Dinge in meinem Leben gut entfaltet? Was hat da mitgewirkt? Ja, wenn man eine Person nehmen sollte in der Bibel, wo man sagen kann, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, das ist die wörtliche Übersetzung. Luther hat daraus gemacht, zum Besten dienen, ist sicher auch gut. Da gibt es die Person von dem Josef im Alten Testament. Wenn Sie Lust haben, können Sie die auch nochmal lesen, ab 1. Mose 37, die nächsten Kapitel. Man könnte über das Leben des jungen Mannes sagen, verraten und verkauft. Mit 17 Jahren. Aber als er dann später mit 30 Jahren bei dem Pharao auftauchte und zum Retter der ganzen damaligen Welt wurde, könnte man sagen, bewahrt und geführt. Ja, dieselbe Geschichte, überhaupt nichts dran verändert. Verraten und verkauft oder bewahrt und geführt und zum Segen gesetzt. Ja, das Volk Israel hat sich immer gefreut, wenn Gott etwas Tolles getan hat, haben sie gejubelt und haben es alsbald vergessen und bei der nächsten Gelegenheit gejammert und geklagt und Gott Vorwürfe gemacht. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, dann geht es weiter hier in diesem Text eigentlich mit einer Gnadenkette mit vielen Begriffen. Einmal steht hier, dass Gott eine zuvor getroffene Entscheidung hat und deshalb dann Leute berufen hat. Da könnte man sagen, oh, da hat er also die einen aussortiert, damit sie das ewige Leben bekommen, und die anderen hat er dann in die Verdammnis laufen lassen. Da denke ich an einen schönen Vers, 1. Timotheus 2, Vers 4. Da heißt es, er will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, Gott hat nicht die einen vorher schon aussortiert und die anderen gewonnen, sondern er gibt ihnen die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Ja, und jetzt tauchen hier fünf Begriffe auf, welche er im Vorhinein ersehen hat. Die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestellt zu sein. Also vorher gesehen, vorherbestimmt, die hat er berufen, die hat er gerecht gesprochen. Und hier steht es ihnen, die himmlische Herrlichkeit geschenkt. Wörtlich könnte man das übersetzen, er hat sie verherrlicht. Also das ist eine Kette, vorausersehen, vorherbestimmt, berufen, gerecht gesprochen und verherrlicht. Ja, vorausersehen, Gott kennt alles. Er weiß, wie mein Leben aussieht, auch wenn ich noch nicht weiß, wie es weitergeht. Ich denke daran, als ich so mit 22 Jahren auf einer Skifahrzeit war, die mir so geistliche Impulse und einen Wendepunkt geschenkt hat. Da hat außer mir noch ein Teenager das auch begriffen, der dann später noch Tierarzt wurde und auch mit Jesus den Weg weiterging. Also auf einer Freizeit vielleicht von 30 Personen haben zwei bleibend begriffen, was Jesus für sie bedeutet. Und die anderen 10 bis 20, die vielleicht noch keine persönlichen Christen waren, haben das auch gehört, sich sehr gefreut über die Gemeinschaft und sind dann wieder ihre Wege weitergegangen. Gut, Gott wusste, wer sich dort sozusagen einen Impuls geben lässt und diesen Weg weitergehen, voraus ersehen. Ja, dann heißt es vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein. Ja, schon interessant, wenn ich Jesus dann mein Leben anvertraut habe, bin ich ja ein Kind Gottes geworden, insofern ein Bruder von diesem Sohn Gottes. Ja, ich bin jetzt auch ein Sohn Gottes, wenn auch andererweise. Und das gilt natürlich auch für jede Frau, dass sie ein Kind Gottes ist, wenn sie Jesus im Herzen Raum gegeben hat. Ja, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein. Ist die Frage, sehen wir jetzt alle irgendwie Jesus ähnlich oder sind wir vom Wesen her eben alle ähnlich? Ich denke, in der Ewigkeit werden wir ihm alle gleich sein. Das steht mal in dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Wir werden ihm gleich sein und werden ihn sehen, wie er ist. Also dort sind wir dann vom Wesen her ihm völlig identisch, nämlich ohne Fehler, voller Liebe. Ja, wie sieht es heute aus, in das Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein? Jetzt wird es ein bisschen psychologisch, aber ich denke, hilfreich. Wenn Jesus in das Leben eines Menschen kommt, fängt er an, ihn zu verändern in sein Bild. Ja, wenn einer ganz schüchtern war, vielleicht bekommt er jetzt Selbstwertgefühl und hat auch den Mut, mal auf jemanden zuzugehen und mit ihm zu reden. Wenn einer sowieso schon sehr redselig war, der braucht also das Reden nicht mehr zu lernen, sondern der muss vielleicht lernen, sich selber zu beherrschen und die Leute nicht an die Wand zu reden, sondern auch zu gucken, was ist wirklich dran. Oder eben seine Kontaktstärke einzusetzen, um vielleicht auch die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Wenn einer kritiksüchtig ist, dann wird er vielleicht, wenn er Christ wird, erstmal schweigen lernen, weil er das, was er bisher immer so ausdrückte, nicht mehr sagen möchte. Und bis er dann lernt, auch vielleicht positive Worte über andere zu finden, braucht das möglicherweise seine Zeit. Wenn einer sowieso schon sehr freundlich ist und weiß, wie man Leute begegnet und ihnen auch Anerkennung schenkt, braucht er das nicht zu lernen. Das hat er schon. Aber er kann vielleicht lernen, das noch weiter einzusetzen. Ja, und eben auch Gottes Lob dabei weiterzugeben. Wenn einer voller Sorgen ist, dann muss er wahrscheinlich erstmal lernen, Gottes Wort ernst zu nehmen, wo es heißt, sorget euch um nichts, im Philipper 4, Vers 6, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Und so kommt ein bisschen mehr Frieden und Ruhe und Vertrauen in sein Leben. Er wird sicher immer noch weiter diese oder jene Sorge haben, wie der von uns auch, aber immer wieder lernen, sie abzugeben. Wenn jemand ohnehin Optimist ist, muss er nicht lernen, all seine Sorgen jetzt in diesem Falle so stark abzugeben, sondern vielleicht muss er lernen, Realist zu werden, weil Optimismus ist ja sehr positiv und ansteckend, aber nicht immer zielführend. Aber vielleicht kann er auch einfach seinen Optimismus einsetzen, um andere zu motivieren, in der richtigen Richtung zu gehen und sich weiterzuentwickeln. Ja, was ich damit sagen möchte, ist einfach, Gott setzt da an, wo der Einzelne ist. Ja, und dieser Sorgenvolle, der wird diesen Zustand des Optimismus nie erreichen. Muss er ja auch nicht. Aber Gott verändert ihn, genau wie ihn auch. Das heißt, Gott führt jeden dort weiter, wo er ist. Vielleicht nicht an den Punkt, wo der andere schon war, aber immer persönlich. Ich war oft in der Klostermühle, einige wissen das, habe da auch in der Bibelschule unterrichtet. Und da sagte so ein Bibelschüler mir mal, ich kenne dich, obwohl er mich noch nie gesehen hatte. Und sagte ich, wieso kennst du mich? Ich sagte, ja, am Jahresende waren deine zwei Söhne hier und da habe ich dich gesehen. Fand ich sehr schön. Das heißt, es gibt eine gewisse Familienähnlichkeit und das gilt auch für Christen, auch wenn die vielleicht vom Temperament und Wesen her ganz verschieden sind. Irgendetwas haben sie gemeinsam, weil sie alle aus derselben Familie stammen. Ja, und letztlich heißt es ja hier, dass wir weiter umgestaltet werden in sein Bild und in der Ewigkeit ihm gleich sind. Also vorausersehen, vorherbestimmt, ihm gleichgestaltet zu sein und berufen. Das wäre interessant, jetzt hier mal einen Austausch zu machen, wie Gott sie berufen hat. Wodurch? Haben da andere Personen eine Rolle gespielt? War da eine Freizeit beteiligt? Irgendein Buch? War vielleicht auch ein Versagen in ihrem Leben, eine Vorbereitung, dass sie offen wurden für diese gute Nachricht, dass Jesus vergibt? Es gibt so viele Anmarschwege und es wäre mein Redeauftrag oder was heißt Auftrag, kann ich nicht erteilen. Also Vorschlag, nachher beim Kaffee trinken, einfach mal so einen Gesprächspartner zu fragen, wie war eigentlich Gottes Berufung für dich oder für sie? Wie haben sie oder du das gemerkt, dass jetzt ich dran bin, ihm mein Leben zu geben? Ja, hochinteressant, weil es bei jedem ganz verschieden ist. Zu jeder Berufung gehört aber eines, nämlich die Antwort, ja zu sagen. Ja, hier bin ich, ich lasse mich berufen, ich gehöre zu Jesus. Vorausersehen, vorherbestimmt, berufen, gerecht gesprochen. Da gibt es einen schönen Bibelvers, 2. Korinther 5, Vers 21. Da heißt es, er hat den, der von keiner Sünde wusste, an unserer Stelle zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Luther nannte das den seligen Tausch. Das heißt, Jesus hat meine Lumpen genommen und hat mir seine Feierkleider gegeben. Wichtig ist, dass hier steht, gerecht gesprochen. Ja, wenn jemand vor Gericht frei gesprochen wird, dann ist er frei. Auch wenn einer sagt, haben Sie vielleicht diesen Punkt noch, den könnten wir doch nochmal drüber reden. Nein, der ist frei gesprochen. Und wenn ich gerecht gesprochen bin, dann akzeptiert Gott mein Leben. Warum? Durch diesen seligen Tausch, weil Jesus an meine Stelle getreten ist und ich an seine. Gott akzeptiert mich als gerecht, weil Jesus für mich gestorben ist, als Sünder sozusagen. Er hat meine Sünde getragen. Ich bin gerecht gesprochen. Und wenn wir nachher Abendmahl feiern, dann ist das nicht so, dass man beim Abendmahl immer noch so ein Stück heiliger und gerechter wird, so wie mancher das denkt, sondern ich bin gerecht gesprochen, zu 100%. Ja, wenn ich auf eine Beerdigung gehe, die ich jetzt nicht selber halte, sondern wo ich teilnehme, dann erlebe ich manchmal, dass dann am Ende der Pfarrer sagt, Herr, nimm ihn an. Und da bin ich immer tief traurig, wenn ich sowas höre. Denn wie sieht es aus bei Christen? Muss ich dann beten am Ende, Herr, nimm ihn an? Nein, im 1. Johannesbrief steht Kapitel 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben, das ewige Leben. Der hat das, der wird es nicht kriegen, der hat es. Er wird ewig mit Gott in Verbindung bleiben. Und wenn der dann stirbt, dann muss ich nicht beten, Herr, nimm ihn an, sondern kann danken, danke, dass er jetzt nach Hause gekommen ist, zu seinem Vater, zu Jesus. Ja, eine ganz persönliche Gewissheit und nicht diese vage Formulierung, Herr, nimm ihn an. Wenn er vorher nicht angenommen war, nützt dieses Gebet aus meiner Sicht auch nichts. Aber wenn ich Jesus kenne, dann darf ich Gott loben und sagen, er führt mich nach seinem Rat und nimmt mich hernach in die Herrlichkeit, so steht das in dem Psalm 73. Ja, also gerecht gesprochen, nicht gerecht gemacht. Ich bin nicht fehlerfrei, aber ich bin gerecht gesprochen. Gott akzeptiert mein Leben, weil Jesus mein Erlöser ist. Ja, und dann heißt es noch, dass er ihnen, hier steht es, die himmlische Herrlichkeit gegeben hat, wörtlich übersetzt eigentlich sie verherrlicht. Das ist schön, ich weiß, ich werde einmal am Ziel sein. Und das ist immer erfreulich. Ja, 5 Glieder dieser Gnadenkette, vorausersehen, vorherbestimmt, berufen, gerecht gesprochen und verherrlicht. Und dann steht hier noch, das Schöne ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Gott ist die größte Person, natürlich gibt es Gegner, der Teufel ist ja auch eine Person, hat seine Mitarbeiter, aber Gott ist stärker, kein Gegner ist ihm gewachsen. Und wenn wir heute Mittag vielleicht manche oder irgendwann, wann dieses Fußballspiel ist, sieht, dass wir eben nicht zu den Siegern gehören, dann gilt es für Christen natürlich schon, dass sie zu den Siegern gehört. In 1. Johannesbrief steht Kapitel 5, Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also nicht nur in einer Europameisterschaft, sondern sogar die ganze Welt überwunden hat. Warum? Weil Jesus der Sieger ist. Er hat die Sünde besiegt, den Teufel und den Tod. Ja, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Und noch einen schönen Vers, den einige kennen. Ich empfehle immer wieder, ihn auswendig zu lernen, aber habe da noch nicht so viel Echo bekommen. Jesaja 41, Vers 10, da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Blicke nicht ängstlich, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ja, ich helfe dir. Ich halte dich mit meiner sieghaften Rechten. Ja, diese mächtige Person, die für uns eintritt, auch dann, wenn es schwierig wird. Und dann steht hier noch, dass der Sohn hingegeben wurde, er, der seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Im Hebräerbrief steht, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung gibt bei Gott, Kapitel 9, Vers 22. Das heißt, wenn Gott Ihnen oder mir vergeben wollte, müsste er Blut vergießen, und zwar unser Blut. Aber das geht nicht. Wir sind keine Opfer, die Gott annehmen würde, weil unser Leben nicht fehlerfrei ist. Gott nimmt nur vollkommene Opfer an und nicht solche, die irgendwo, wie auch immer, beschädigt sind. Und deshalb hat sein Sohn, er war der Einzige, der ein vollkommenes Opfer bringen konnte, dieses Opfer gebracht. Und dann heißt es in Hebräer 10, Vers 10, dass wir durch dieses Opfer ein für allemal geheiligt sind. Ein für allemal geheiligt sind. Das heißt, dieses Opfer ist ausreichend, um alle Basis der Vergebung und der Annahme und der Liebe zu schenken. Und das ist jetzt interessant, dass uns mit ihm nicht auch alles geschenkt wird. Das wäre dann die nächste Hausaufgabe für Sie bei der stillen Zeit, außer zu überlegen, was gut ist, zu überlegen, was hat Jesus alles geschenkt oder was ist er bereit zu schenken. Ja, ein paar Dinge kann ich ja schon mal erwähnen. Er ist bereit, Vergebung zu schenken, Liebe und Hoffnung. Er schenkt uns all die Zusagen in seinem Wort, die muss man natürlich lesen, um sie überhaupt mitzukriegen. Er schenkt uns jede Menge Gebetserhörungen. Ja, wenn ich Jesus kenne, kann ich mit Erhörung beten, wenn ich diese Übereinstimmung mit ihm suche. Ja, also auch eine Aufgabe zu überlegen, was wird mir mit Jesus alles geschenkt im Leben oder was wurde schon geschenkt? Ja, das Ganze ist eigentlich sehr ermutigend. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dann war diese ganze Liste von vorherbestimmt, ja, berufen, gerecht gesprochen und verherrlicht. Es waren zwei Hausaufgaben, einmal zu überlegen, was hat Gott Gutes in meinem Leben entfaltet und was wird mir in Jesus alles geschenkt, und nachher für das Gespräch die Möglichkeit, den Gesprächspartner zu fragen, wie haben Sie oder wie hast du diese Berufung kennengelernt? Wobei keiner einen anderen in Verlegenheit bringen sollte, sondern wenn, kann man auch von sich erzählen, wie man selber das kennengelernt hat. Ich möchte noch mit einem Gebet schließen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du bereit warst, dein Leben als Opfer zu geben, das Gott angenommen hat, sodass er uns gerecht spricht. Danke für all das, was uns in dir auch heute geschenkt ist. Danke für all das Gute, was du in unserem Leben entfaltet hast, auch durch Schwierigkeiten hindurch. Aber du führst weiter. Ja, danke für deine Zielführung und auch Zielsetzung und deine Liebe.